Also es gibt in Deutschland, glaube ich, niemanden, der an so eine Art deutschen Exzeptionalismus glaubt, dass das in Deutschland nicht passieren kann, dass eine AfD oder eine rechtsradikale Partei an die Macht kommt. Das ist erstmal gut, dass das ernst genommen wird. Ich glaube, es gibt, oder mein Eindruck ist, dass viel Arbeit auch schon passiert. Also ganz konkret, wo sind wir angreifbar? Wo sind wir vulnerabel? Wo sind wir empfindlich? Da geht es, glaube ich, sehr konkret um Finanzen. Also wie kann man sicherstellen, dass Demokratie möglich ist, wenn die Landesregierung Demokratieprojekten feindselig gegenübergestellt ist? Weil das wäre dann ja die Situation.
Hinhören und handeln. Die Zivilgesellschaft in den USA steht unter Schock. Die US-amerikanischen Eliten haben versagt, denn sie waren nicht auf Trump 2 vorbereitet und hatten ihm lange nichts entgegenzusetzen. Das sagt Ella Müller, meine Kollegin aus dem Washingtoner Büro der Heinrich-Böll-Stiftung. Doch das war und ist nicht zwangsläufig. Ella und ihre Kolleginnen haben sich intensiv vorbereitet. Wie sie das getan haben, hat sie uns in der ersten Folge erzählt. Nun, im zweiten Teil unseres Gesprächs, berichtet Ella, wie sich Zivilgesellschaft erfolgreich gegen Trump wehrt, und zwar kollektiv statt vereinzelt. Wir reden auch darüber, was die Erfahrungen aus den USA für uns in Deutschland heißen, wenn zum Beispiel die AfD an einer Landesregierung beteiligt werden könnte. Und darum geht es in diesem Podcast. Wenn eine Regierungsbeteiligung von extremen Rechten, von FaschistInnen droht, muss man versuchen, das zu verhindern und sich gleichzeitig darauf vorbereiten. Die gute Nachricht? Man kann sich vorbereiten. Bei Hinhören und Handeln sprechen wir mit ExpertInnen über ihre Analysen und Handlungsempfehlungen. Mein Name ist Hanna Eitel und in dieser Folge spreche ich mit meiner Kollegin Ella Müller aus Washington. Die Folge haben wir im Mai aufgenommen, und zwar über Big Blue Button, weil uns der Atlantik trennt. Wenn das auf die Hörqualität geht, bitten wir, das zu entschuldigen.
Also die Bevölkerung ist eigentlich da sozusagen und demonstriert, ist in ihren Organisationen drin. Und du hast jetzt gesagt, die Eliten brauchten ziemlich lange, haben sich dann aber in Teilen zusammengeschlossen und da passiert jetzt auch Widerstand. Kannst du dafür vielleicht ein konkretes Beispiel nennen, wie das aussieht, damit man sich das mal vorstellen kann, wo es dann mal funktioniert hat?
Also wir sehen gerade, dass es zum Beispiel bei den Universitäten funktioniert. Die waren ja jetzt in den letzten Wochen sehr auf der Zielscheibe der Trump-Administration. Der hat dafür sozusagen verschiedene Hebel zur Hand, also hat ihn vor allem angedroht, die staatlichen Mittel zu entziehen und das sozusagen in gewaltigen Dimensionen, also wirklich existenzbedrohend für diese Universitäten. Und sozusagen präzedenzlos in diesem Umfang ist das noch nie angedroht worden oder umgesetzt worden. Und Columbia University war die erste Universität, die da so ein bisschen auf den Radar der Trump-Administration geraten ist. Das hing zusammen mit den Protesten ab Oktober 23, also der Pro-Gaza, der anti-israelischen Proteste, die an der Columbia University auf dem Campus besonders sichtbar waren, auch besonders aktiv waren. Die Trump-Administration hat das als Vorwand genutzt, um zu sagen, es gibt Antisemitismus auf dem Campus und jetzt muss die Bundesregierung einschreiten, um Antisemitismus zu bekämpfen. Und hat dann einen gewaltigen Forderungskatalog formuliert, der mit Antisemitismusbekämpfung wenig zu tun hatte, aber ganz, ganz viel damit zu tun hatte, einer Universität eben eine politische Agenda aufzudrängen, in sozusagen ihre Meinungsfreiheit, in ihre Organisationsfreiheit und ihre Forschungsfreiheit einzugreifen und die de facto eigentlich zu beenden. Und die Columbia Universitätsleitung sind Trump sehr weit entgegengekommen und haben sehr viel von dem, was er gefordert hat, angenommen, aus Angst davor, dass sie ihr Funding verlieren oder einen Teil ihres Fundings, ihres Budgets verlieren. Aber es hat sie nicht geschützt, die Forderungen gingen weiter. Also es ist überhaupt nicht so, dass die Columbia University jetzt fein raus wäre und ihr Budget gesichert hätte. Im Gegenteil, Trump und seinen Leuten fallen immer mehr Dinge ein, die sie jetzt fordern können. Und so geht das sozusagen weiter und weiter. Und die anderen Universitäten haben sich das angeschaut und haben zum Glück daraus den Schluss gezogen, okay, das scheint nicht zu funktionieren, und haben begonnen, sich zu organisieren. Und jetzt ist es Harvard, also die größte Universität, größte im Sinne von finanziell am besten ausgestattete Universität hier im Land, die eben der Trump-Administration sehr offen entgegentritt und sagt, nein, wir lassen uns von euch, einer Bundesregierung, nicht diktieren, woran wir forschen, wen wir einstellen, welche Studierenden wir aufnehmen, wie wir unseren Lehrbetrieb organisieren. Da habt ihr, das ist sozusagen, hier sind Grenzen gesetzt. Das steht euch nicht zu, uns das zu diktieren. Und Harvard versammelt eben eine Reihe anderer Universitäten hinter sich, die, wie gesagt, teilweise sind das die großen Ivy League-Universitäten, teilweise sind das aber auch kleinere staatliche Universitäten und reagiert jetzt geschlossen, solidarisch und kollektiv. Und das macht einen gewaltigen Unterschied. Das schüchtert die Trump-Administration ein, die jetzt eben zurückrudert und versucht irgendwie, sich neu aufzustellen. Alles auch ein bisschen chaotisch, das ist auch interessant zu sehen. Und das ist, ich sag mal, ein wirklich positives Beispiel, wo wir sehen, okay, es funktioniert, wenn man sich kollektiv organisiert. Aber man muss das auch tun, man muss das auch wollen und das muss vom Kopf dieser Institutionen ausgehen. Also das ist sehr schwer umzusetzen von der Basis aus. Denn auch in Columbia, die Forschenden dort, die Studierenden dort haben protestiert, haben sozusagen durchaus ihr Unmut darüber deutlich gemacht, dass die Universitätsleitung sich so weit Trump beugt, aber ohne Effekt. Also es muss von oben ausgehen und das heißt, da müssen wir hinschauen. Wer sitzt an den Spitzen dieser Institutionen und wie vorbereitet sind diese Leute?
Danke, das ist wirklich wahnsinnig interessant, was du erzählst. Ich kann dir sehr lange dabei zuhören. Ich merke schon, deine Stimme wird immer rauer. Wir haben jetzt viel gesprochen über die Angriffe auf Institutionen, auf die Behörden, also von den Beamten bis zu den Wissenschaftlerinnen sozusagen und die gestandene amerikanische Zivilgesellschaft, die sozusagen, wenn sie sich organisiert und einfach mal Stopp sagt und vielleicht auch einfach sich breit macht und nicht nachgibt, eigentlich auch noch ganz gut ihren Punkt machen kann. Es läuft ja aber gleichzeitig noch der Angriff auf einzelne Menschen und ich würde auf das Menschenrecht als solches, wenn wir uns die Abschiebung und Internierung in El Salvador in diesem Lager anschauen, auch erste amerikanische Staatsbürgerinnen, ne, die unrechtmäßig dorthin gebracht werden, auf gerichtliche Anordnungen nicht zurückgeholt werden und so weiter. Das ist die sehr verkürzte Form natürlich von dem, was da gerade alles passiert. Kein Mensch sollte in diesem Lager sein, weil es ist kein angemessenes Strafrecht, es steht kein gerechtes Urteil dahinter, aber natürlich ist es besonders dramatisch, je mehr Rechte Menschen eigentlich haben durch Staatsbürgerschaft, die dann auch schon nicht mehr schützen. Also wenn die Staatsbürgerinnen nicht mehr geschützt sind, können alle anderen ja auch nicht mehr viel bauen. Und da wäre meine Frage jetzt noch an dich, im Anbetracht eines so konzertierten staatlichen Angriffs auf die Menschenrechte als solche, wo siehst du den Widerstand? Gibt es dazu angemessenen Widerstand? In dem Podcast, in den Blättern, den ich vorhin erwähnte, da hat er gesagt, eigentlich kann man nur noch hoffen, dass es einen großen politischen Streik gibt, vieler Gewerkschaften zusammen, weil nur das sozusagen spürbar ist, wenn die Arbeit niedergelegt wird. Was tut sich da in den USA?
Also es gibt Proteste und es ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir das nicht in Vergessenheit geraten lassen. Also vor 2 Wochen, glaube ich, gab es einen landesweit organisierten Protest. Der war richtig groß. Also in allen 50 Staaten sind die Leute auf die Straße gegangen. Hands off war das Motto. Also auch genau der Fokus darauf, dass die Bundesregierung angefangen hat, zu massiv in die Privatleben einzugreifen der Menschen. Also es war wirklich eine Nachricht, also die Message war wirklich, okay, hands off. Ja, hier ist jetzt eine Grenze überschritten. Und das war eine direkte Reaktion auf diese Fälle der Deportation von einzelnen Menschen, die hier legal im Lande sind. Genau, also das war ein richtig großer Protest. Es gab auch dann Berichterstattung darüber, aber eben auch nicht so richtig viel. Ne? Also es war sozusagen am Tag danach, gab es ein paar Bilder und das war's. Gleichzeitig läuft ganz viel dezentral und lokal. Also zum Beispiel, das ist jetzt ein ganz kleines Beispiel, aber ich glaube, das ist trotzdem wichtig, dass man das erinnert. Jeden Donnerstag nach der Arbeit, also um 17 Uhr, treffen sich hier bei mir um die Ecke die Nachbarn und protestieren an der großen Zufahrtsstraße und halten ihre Schilder hoch und sammeln sich da. Und das machen die jetzt einfach seit Wochen jeden Donnerstag. Die meisten von denen sind sehr alt, also es ist wirklich auch ein bisschen so eine Seniorinnen-Gang, die sich da trifft. Aber die sind stoisch, die haben das seit Jahren nicht mehr getan. Das ist nicht so, als sei das sowieso Teil ihres Modus operandi. Das sind keine Aktivistinnen, das sind keine Organizers. Das merkt man im Protest auch ein bisschen an. Aber die sind eben auf der Straße. Darüber wird niemand schreiben, das wird niemand sehen, außer die Leute, die da dann eben nach dem Feierabend vorbeikommen. Aber es hat einen unglaublichen Effekt auf die Leute, die dabei sind und auf die Leute, die das sehen. Also diese Art von offenem Widerstand ist sehr wichtig und es passiert viel, aber dezentral und lokal und es erreicht selten das Level oder den Umfang, den es braucht, um dann auch in den Schlagzeilen aufzutauchen. Es gibt Streiks und Boykotte, die organisiert werden. Das ist sehr gut, aber es gibt leider noch nicht diese Art von Generalstreik, die wirklich Sichtbarkeit im ganzen Land schaffen würde und auch diese Normalität durchbrechen würde, die wir jetzt häufig sehen. Und das kann aber alles noch kommen. Also ich würde das gar nicht ausschließen. Und ich muss sagen, es ist wirklich erstaunlich, welchen Effekt diese Deportation, diese illegalen Kidnapping, Entführungen, diese staatlichen Entführungen auf die Menschen hier im Land haben, die jetzt in den letzten Wochen passiert sind. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so wäre, aber hier ist es wirklich beeindruckend zu sehen. Es gibt eine große Solidarität und es gibt eine Wahrnehmung, da ist jetzt eine Grenze überschritten worden. Wenn jemand, der eine Green Card hat, der seit Jahrzehnten hier im Land lebt, der legal im Land lebt, der seine Kinder hier zur Schule schickt, einfach so abgeholt werden kann und verschleppt werden kann und dann in diese Arbeitslager in El Salvador geschickt werden kann, das darf nicht sein in einem Land, wo so viele Menschen ja keine Staatsbürger sind. Das ist ja hier keine Minderheit, sondern es gibt wirklich einen großen Teil der Bevölkerung, der nicht die amerikanische Staatsbürgerschaft hat, aber deren Kinder die amerikanische Staatsbürgerschaft hat oder die eben seit Jahrzehnten hier im Land leben. Das ist nicht die Ausnahme, das ist durchaus Normalität. Das heißt, es betrifft sehr, sehr viele Leute und es ist wirklich eine Grenzüberschreitung. Das haben wir in der Form auch unter republikanischen Regierungen so noch nicht gesehen. Ich will nicht sagen, dass das Migrationssystem hier in den USA gut funktioniert. Das ist in vielerlei Hinsicht brutal, so wie das europäische Migrationssystem ja auch, und gnadenlos und entmenschlichend. Aber dass Leute auf der Straße aufgegriffen werden, die legal im Land sind, Green Cards haben und dass man jetzt seitdem als jemand, der nicht Staatsbürger ist, hier eben durch die Straßen geht und sich nicht mehr sicher sein kann, dass man ein rechtsstaatliches Verfahren bekommt oder dass man in irgendeiner Weise geschützt ist, wenn man staatlich aufgegriffen wird, das beschäftigt die Leute hier sehr und das betrifft eben auch sehr viele Leute. Also selbst wenn es einen nicht direkt betrifft, betrifft es vielleicht die Ehefrau oder es betrifft den Schwager oder es betrifft den Nachbarn oder es betrifft die besten Freunde oder so. Also das ist wirklich etwas, was dieses Land und diese Gesellschaft beschäftigt und ein großer Bruch mit dem, was eigentlich in den USA bisher mehr oder weniger normal war, nämlich, dass es ja eigentlich ein Einwanderungsland ist. Und das bedeutet eben, dass viele Menschen nicht in den USA geboren sind, aber trotzdem dazugehören.
Danke. Das hier bestimmt, also hier ist die Diskussion, sind wir eine Migrationsgesellschaft oder nicht, hier letztendlich eine, die immer noch geführt wird. Ich denke auch, da ist in den USA ein größeres Selbstverständnis da. Ich finde es schön, dass du nochmal die kleine Initiative angesprochen hast. Das ist was uns ja auch wahnsinnig wichtig ist, dass die vielen Leute jeden Tag, jeden Donnerstag vielleicht zu einem festen Termin, aber eigentlich ja jeden Tag dafür einstehen, dass sie demokratisch leben wollen, dass es eine demokratische Gesellschaft sein soll, dass man solidarisch leben soll, sich unterstützen soll, sich eigentlich eher eine noch stärker solidarische Gesellschaft wünscht und eher mehr demokratische Rechte wünscht und sicherlich keine Einschränkungen und die das auch ganz konkret leben vor Ort, indem sie eben gerade im Sommer der Migration, ne, gab es eine wahnsinnig große Unterstützung aus der Bevölkerung für die Geflüchteten, die hier angekommen sind, die immer, wenn über die kleinen Leute und ihre Sorgen gesprochen wird, gar nicht mitgenannt werden. Dabei sind die alle immer da. Und ich finde auch, die sichtbar zu machen, dass wir auch alle umeinander wissen, daraus müssen wir jetzt die Kraft ziehen, aus dem Wissen, dass immer noch welche da sind. Ja. Deswegen finde ich, die kleine Gruppe an der Zufahrtsstraße, die brauchen wir. Also genau, die Macht sitzt, wie du schon sagst, in den Institutionen. Das ist auch wichtig zu wissen, dass nicht jeder alles schaffen kann da drin, aber dass sich alle, die da sind, zusammenschließen und finden, das ist auf jeden Fall gerade sehr wichtig für uns.
Ja, und ich glaube auch, um das nochmal aufzugreifen, weil das immer untergeht, wenn wir eben so viel über die Rechte sprechen, ich glaube, es ist ganz wichtig, eine Balance zu finden zwischen einerseits die Gefahr von rechts ernst zu nehmen und auch anzunehmen, also die Auseinandersetzung auch anzunehmen und diesen Kampf auch bereit sein zu führen und gleichzeitig nicht ihre Narrative von Stärke, von Unbesiegbarkeit zu reproduzieren. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir noch mehr Disziplin aufbringen müssen. Also, dass wir eben nur, weil die behaupten, sie vertreten den Willen des Volkes, sie seien unbesiegbar, sie wachsen und wachsen und wachsen und werden mehr und mehr und mehr. Und es ist mehr oder weniger unausweichlich, dass sie dann bald, sei es die Landesregierung stellen oder die Bundesregierung stellen, das ist alles nur eine Frage der Zeit und Widerstand ist zwecklos. Diese Narrative dürfen wir auf keinen Fall annehmen und auch nicht reproduzieren. Also das finde ich, da sind wir manchmal nicht gut genug drin, ne? Dass wir auch wirklich dann zeigen, also erstmal natürlich kann man rechte Bewegungen bei Wahlen schlagen. Das sehen wir am laufenden Band. Also Kanada haben wir gerade schon drüber gesprochen, ist jetzt das jüngste Beispiel, aber wir sehen es immer wieder in Europa. Wir haben es auch im Wahljahr, im Superwahljahr letztes Jahr gesehen. Also natürlich sind rechte Regierungen, rechte Parteien, rechtsradikale Bewegungen besiegbar. Und sozusagen, sie sind auch deshalb besiegbar, weil wir so viele sind. Und weil es in vielen Gesellschaften eigentlich noch einen großen und auch belastbaren Konsens darüber gibt, dass wir am Ende des Tages in einer liberalen Demokratie mit gewissen Grundwerten und Grundrechten leben wollen. Es ist natürlich nicht so, und das ist ja auch gut so, dass wir uns bei allem politisch einig sind. So soll es ja auch gar nicht sein. Und es ist ja richtig, dass es Konflikte und Diskussionen und politische Auseinandersetzungen gibt. Aber es gibt auch gleichzeitig einen Konsens in den meisten Teilen oder in den allermeisten Gesellschaften, dass man, dass autoritäre Regierungen doch nicht das sind, was man will. Und dass man auch nicht will, dass der Staat, wie hier jetzt in den USA, reinregiert in die private Lebensführung der Menschen, also den Menschen rechts und links sagen kann, was sie dürfen, was sie nicht dürfen, was sie noch sagen dürfen, was sie nicht sagen dürfen, wie ihre Familie auszusehen hat und so weiter und so fort, wer ihre Freunde sind und so weiter. Also es gibt, glaube ich, da schon auch wirklich noch sehr viel Potenzial und wir haben es immer wieder gesehen und ich glaube, das ist nicht weg. Ich verstehe, dass es sich manchmal so anfühlt, als demokratische Kräfte irgendwie in Rückzugsgefechten gefangen. Aber ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, es ist eigentlich die Rechte, die auch deshalb jetzt so aggressiv auftritt, weil das, was sie führt, ist eigentlich ein Rückzugsgefecht. Wenn man sich sozusagen die längere Geschichte anschaut unserer Demokratie, dann ist eigentlich beeindruckend, was wir aufgebaut haben und was wir sozusagen an Rechtsstrukturen geschaffen haben in den letzten Jahrzehnten. Das ist ja historisch eigentlich einmalig. Insofern, ich bin eigentlich ist das Ding so absurd, ne? Aber es gibt einen Teil in mir, der hat eine große Hoffnung und einen großen Glauben an Zivilgesellschaft, an unsere Gesellschaften und daran, dass es uns gelingen kann, einen demokratischen Konsens eigentlich zu erhalten und der Rechten entgegenzutreten und auch zu gewinnen. Also ich halte das überhaupt nicht für unwahrscheinlich, auch wenn es sich manchmal ein bisschen so anfühlt und wenn ich die Niederlagen auch nicht mehr ertragen kann.
Dem kann man eigentlich nichts hinzufügen und es wäre ein wunderschönes Schlusswort. Ich muss dich aber leider noch was fragen, aber ich hoffe, dass diese Hoffnung auf die nächste Frage ausstrahlen kann, die ich dir stellen möchte. Ich möchte nämlich noch einmal dich hier mit nach Europa holen oder sogar noch ein bisschen kleiner nach Deutschland. Nächstes Jahr wird in unter anderem Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt und hier besteht recht real die Gefahr einer schwarz-blauen oder sogar blau-schwarzen Koalition. Darüber wird noch nicht so wahnsinnig viel gesprochen tatsächlich. Diese sogenannte Bronnmauer habe ich schon angesprochen, die ist sehr bröckelig, hat im Kommunal nicht existiert und gerade jetzt in den Ostverbänden der CDU, der konservativen Partei, ist sie nicht so wahnsinnig stark. Da wird auch immer mal kooperiert oder gemeinsam abgestimmt mit der AfD. Jetzt hatte die CDU sogar im Bundestag Anfang des Jahres Anträge angebracht, wo sie ja auf Stimmen der AfD gesetzt hat. Das war ein Skandal, das hat für ein gewisses Aufsehen gesorgt, aber heißt natürlich auch, dass es auf einer niedrigeren Ebene da schon einiges eingerissen ist. Und ein ganz konkretes Beispiel, in Thüringen ist ein erster stellvertretender Richter ins Verfassungsgericht gewählt worden, der Kandidat der AfD war. Und das, obwohl die AfD Thüringen gerade wirklich dauerhaft das Verfassungsgericht dort angeht und auch die Integrität dieses Gerichts infrage stellt. Trotzdem braucht es Stimmen der CDU und vom Bündnis Sarah Wagenknecht, um diesen stellvertretenden Richter dorthin zu wählen. Etwas, was viele sagen, hätte eigentlich gar nicht so passieren dürfen. Wenn wir jetzt gerade auf dieses Sachsen-Anhalt-Szenario gucken nächstes Jahr und eben auch auf dieses Gefühl von, oh, man kommt nicht so richtig raus aus diesen Dauerschleifen von so rechten Landgewinnen und Normalisierungen. Und du sprachst gerade von der Hoffnung. Deswegen, was ist denn, hast du einen Rat, den du uns hier mitgeben willst?
Ich tue mich schwer damit, einen Rat zu geben, weil ich ehrlich gesagt beeindruckt bin, wie gut ihr die Stellung haltet bisher, weil es ist ja unter widrigsten Umständen und es ist ein harter und ein langer Kampf. Wir hatten ja ganz am Anfang darüber gesprochen, über Geschwindigkeit, nicht wahr? Dass hier jetzt alles so schnell geht und ihr den Eindruck habt, bei euch in Deutschland oder in Teilen von Deutschland ist es mehr so schleppend und dass das auch sozusagen mit seinen eigenen Herausforderungen herangeht, dass das eben so langsam, aber stetig geht. Man muss dazu sagen, dass es hier in den USA ja auch schon seit 2016 der Fall ist. Also wir behandeln jetzt diese Trump-Administration. Wir sprechen jetzt über die ersten 100 Tage, aber die hatte ja eigentlich schon mal vier ganze Jahre, in denen sie auch viel gelernt hat. Für Deutschland glaube ich, dass, also die Gefahr ist natürlich total real. Mein Eindruck ist aber, dass sie viel ernster genommen wird als hier. Zumindest in demokratischen, in liberalen, in linken Kreisen, weil das war hier auch nicht der Fall. Dass das durchgehend ernst genommen wurde, was da droht und was da passieren kann. Also es gibt in Deutschland, glaube ich, niemanden, der an so eine Art deutschen Exzeptionalismus glaubt, dass das in Deutschland nicht passieren kann, dass eine AfD oder eine rechtsradikale Partei an die Macht kommt. Das ist erstmal gut, dass das ernst genommen wird. Ich glaube, es gibt oder mein Eindruck ist, dass viel Arbeit auch schon passiert. Also ganz konkret, wo sind wir angreifbar? Wo sind wir vulnerabel? Wo sind wir empfindlich? Da geht es, glaube ich, sehr konkret um Finanzen. Also wie kann man sicherstellen, dass Demokratie dann zum Beispiel in Sachsen auch noch möglich ist, wenn die Landesregierung Demokratieprojekten feindselig gegenübergestellt ist, weil das wäre dann ja die Situation. Also diese Unabhängigkeit von staatlichen Mitteln, die ist unglaublich schwer zu erreichen, aber eigentlich muss die natürlich das Ziel sein, mittel- und langfristig. Aber ich weiß, wie schwierig das ist. Das haben wir auch hier in den USA gesehen. Die Demokratiearbeit, die amerikanische Demokratiearbeit, die ja staatlich finanziert war, die ist vorbei jetzt hier. Die waren nicht darauf vorbereitet oder die haben das nicht ernst genug genommen, die Androhung. Und de facto bedeutet das jetzt, dass es diese Institutionen nicht mehr gibt. Ich glaube, man muss weiterhin daran glauben, dass man gewinnen kann. Ich glaube, das ist einfach ganz wichtig. Es ist nicht unausweichlich. Und jede Wahl, bei der es gelingen kann, die AfD aus der Landesregierung rauszuhalten, aus einer exekutiven Verantwortung, ist ein Sieg, auch wenn das dann mit sozusagen sehr, sehr, sehr schwierigen Koalitionen passiert und auch mit großen Kompromissen. Das wisst ihr am besten. Das weiß man in Thüringen besonders gut, in Sachsen besonders gut. Ich glaube aber, das sind jedes Mal wirklich Siege, die Anerkennung gewinnen. Deutschland ist bisher der absolute Outlier, die absolute Ausnahme in Europa und global. Also das ist eines der wenigen Länder, in denen die radikale Rechte noch nie in der Exekutive war. Das ist schon bemerkenswert. Und ja, es kann gut sein, dass der Moment kommt, an dem das nicht mehr der Fall ist, an dem sich Deutschland in der Hinsicht anpasst an andere europäischen Länder. Aber es ist erstmal beeindruckend, dass es so lange gelungen ist, die Stellung zu halten. Und man muss daran glauben, dass das auch gelingen kann. Und gleichzeitig die Gefahren ernst nehmen und sich vorbereiten, so wie es eben geht. Aber es ist nicht leicht und es wird auch dann wahrscheinlich sehr, sehr, sehr schwierig, sollte es wirklich so weit kommen, dass es diese AfD-Landesregierung gibt. Das Einzige, was da, glaube ich, hilft, ist Solidarität in diesen Fällen. Die muss auch vorbereitet werden, die muss auch organisiert werden. Die ist aber, glaube ich, auch da. Also Solidarität dann mit den Menschen, die Demokratiearbeit trotzdem weitermachen, dann in einem feindseligen Umfeld. Aber ja, darüber hinaus fällt es mir schwer, Ratschläge zu geben, außer eben nicht aufgeben.
Danke, Ella. Ich glaube auch, die Zivilgesellschaft und die Aktivistinnen hier, die sind wahnsinnig gut, die sind inhaltlich sehr gut und die wissen auch, wo die Gefahr liegen, zum Beispiel jetzt in der Förderung. Ich habe schon den Eindruck, dass die demokratischen Parteien da noch mehr tun können für die. Demokratieförderung ist ein großes Thema, was die letzten demokratischen Regierungen nicht geschafft haben zu verstetigen. Und jetzt wir ja die ersten Landkreise sozusagen Bundesgelder letztendlich ablehnen und damit Demokratie in ihren Landkreisen, oder bezahlte Demokratiearbeit in ihren Landkreisen verunmöglichen, weil Demokratielebengelder einfach nicht angenommen werden, weil die Landkreise zum Beispiel schon eine schwarz-blaue Mehrheit haben. Und ich würde sagen, die Aktivistinnen, die Zivilgesellschaft sind total gut da drin. Es werden versucht, Netzwerke zu bauen und die Leute kämpfen hart und tun, was sie können. Mir fehlt wirklich aus der wie du es auch schon ansprachst, aus den großen Institutionen raus und aus den demokratischen Parteien manchmal noch die klare Ansage, vor allem natürlich von der CDU, sich auch wirklich hinter diese Leute zu stellen, wenn sie angegriffen werden, wenn ihre Arbeit streitig gemacht werden soll und stattdessen dann immer wieder zu fordern, dass sich alle neutral verhalten sollen und den Leuten eigentlich so ein bisschen in den Rücken zu fallen, ist natürlich das Gegenteil dessen, was sie brauchen, weil die Leute machen schon in einem feindseligen Umfeld oft auf dem Land ihre Arbeit. Und das muss mehr gesehen werden und tatsächlich auch mehr gestützt werden. Also die körperliche Unversehrtheit der Leute muss einfach sichergestellt sein. Und ein bisschen Geld brauchen alle. Mindestens die Räume müssen finanziert sein, damit es überhaupt demokratische Räume geben kann. Und das ist auf jeden Fall eine Aufgabe, wo noch was getan werden könnte. Ich finde es schön, dass du sagst, niemand glaubt, dass Deutschland eine Insel ist, wo es nicht möglich ist, dass die AfD regiert. Ich habe manchmal den Eindruck, dass dadurch, dass sich Deutschland immer noch so schön in Ost-West aufteilen lässt, wenn es passt, und das ist so eine Stelle, wo es passt, kriegen wir dieses Problem manchmal im Osten so ein bisschen hingeschoben und Westdeutschland wirkt so ein bisschen jetzt die Insel und da ist alles in Ordnung. Und dann gucke ich eben auch in die USA und denke mir, oh, die älteste Demokratie macht einmal so klapp. Ihr könnt euch nicht vorstellen, dass Westdeutschland der eine Safe Space auf der Welt ist. Das ist unrealistisch, aber ich finde es gut, dass du sagst, im großen Anblick würdest du auch sagen, das wissen doch eigentlich alle, dass alle überall was tun müssen sozusagen und dass wir uns vorbereiten müssen. Gut, Ella, vielen Dank, dass du in eurer ja sehr, sehr zermürbenden, anstrengenden Situation dir trotzdem noch die Zeit nimmst, hier für uns zu sprechen, uns die Lage zu erklären, uns irgendwie bereicherst mit den Erfahrungen, die ihr schon gesammelt habt. Ich finde es wirklich ganz großen Dank, möchte ich dir sagen dafür, und möchte dich deswegen zum Abschluss noch einmal fragen, ob es denn irgendwas gibt, was du noch sagen möchtest, was du dir vielleicht noch wünschst, mal andersrum, von Deutschland in die USA, ob du dir jetzt was von der Zivilgesellschaft wünschst oder eher von der Politik. Wenn jetzt was ist, was du noch sagen möchtest, würde ich dir gerne nochmal das Wort geben.
Vielleicht eine Sache, die mir sehr wichtig ist, ist, dass wenn man auf die USA blickt und sieht, was hier passiert, das ist ja überwältigend und viel. Und einmal ist es wichtig, dass wir nicht vergessen, dass ganz, ganz viele Menschen hier im Land leben, die damit nicht einverstanden sind und die weiter daran glauben und auch dafür kämpfen werden und daran arbeiten werden, dass die USA eine liberale Demokratie wieder werden, hoffentlich vielleicht sogar eine bessere, als sie es jemals waren, dass wir diese Menschen nicht vergessen, wenn wir eben darüber nachdenken, mit wem wir international zusammenarbeiten, mit wem wir sprechen, um wen wir uns Sorgen machen, also dass wir diese Leute auf dem Schirm haben. Und das Zweite, sozusagen jetzt von den USA gesprochen, aber mit Blick auf Deutschland, es imponiert mir sehr, wie viel Demokratiearbeit in Deutschland bereits geleistet wird, wie ernst die Gefahr genommen wird von rechts, wie solidarisch viele sind. Die Massenproteste, die wir gesehen haben, jetzt ja mehrere Jahre in Folge, wo so viele Menschen in allen Altersgruppen, aus allen sozialen Schichten, in ganz vielen Städten und aber auch in kleinen Orten auf die Straße gehen. Das ist sehr, sehr, sehr beeindruckend aus der Ferne und überhaupt nicht selbstverständlich. Also das imponiert mir sehr als jemand, der das von außen betrachtet. Und dann vielleicht der letzte Punkt. Es gibt überhaupt keine Zwangsläufigkeit. Es muss überhaupt nicht so kommen, wie es hier in den USA gekommen ist. Es ist sozusagen offen. Zukunft ist offen, wie man so schön sagt. Und als Historikerin nochmal ist mir das nochmal besonders wichtig. Also wir haben es schon auch in der Hand und wir dürfen uns auf keinen Fall Gedanken hingeben oder Erzählungen hingeben oder annehmen, die suggerieren, es sei alles entschieden und die Auseinandersetzung sei verloren. Und es gibt eigentlich nur eine Entwicklung, die vor uns liegt und dem müssen wir uns jetzt unterwerfen oder beugen oder anpassen. Dem ist gar nicht so, es ist komplett offen. Und das ist in unserem Fall ja eigentlich eine gute Nachricht.
Vielen Dank, Ella. Ein schöneres Schlusswort hätten wir uns wahrscheinlich nicht wünschen können. Ich möchte mich wirklich ganz herzlich bedanken für deine Zeit und welche Energie du auch in so ein Gespräch steckst. Ich bin mir sicher, ihr habt auch gerade einfach sehr anstrengende, zermürbende Zeiten und die Hände voll zu tun. Und du hast trotzdem dir heute noch diesen Morgen genommen, um uns von deinen Erfahrungen profitieren zu lassen und einen Einblick zu geben. Und ich fand es wunderbar, dir zuzuhören und genau, ich wünsche euch alles Gute an die Kollegin in Washington und natürlich mal im Namen der hoffentlich Hörenden auch solidarische Grüße zu allen aktiven, solidarischen Menschen in die USA. Denn es ist wichtig, dass wir voneinander wissen und wir wissen jetzt wieder ein bisschen mehr von euch. Das ist eine schöne Sache.
Sehr schön, das nehme ich gerne an und gebe es weiter.
Das war das Gespräch zwischen meiner Kollegin Ella Müller von der Heinrich-Böll-Stiftung in Washington und mir. Mein Name ist Hanna Eitel. Ich arbeite für die Fachstelle Bildungsallianzen gegen rechte Ideologien der Heinrich-Böll-Landesstiftungen. Das war unser Podcast Hinhören und Handeln. Ihr findet ihn auf weiterdenken.de/rechtspopulismus und könnt ihn in eurer Podcast-App abonnieren. Dort findet ihr auch den ersten Teil dieses Gesprächs, den wir als Folge 1 aufgezeichnet haben. In der ersten Staffel von Hinhören und Handeln haben wir damals darüber gesprochen, was alle Einzelnen tun können angesichts rechter Hetze und Gewalt. Jetzt sprechen wir über Organisationen und Institutionen und was sie tun sollten angesichts extrem rechter Politik. Hört gerne wieder hin.